Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Das, was in den Seligpreisungen gesagt ist, das ist dann in uns. Dass wir wissen, wir leben in der Abhängigkeit Christi. Nicht aus uns, sondern aus ihm. Dass es uns wehtut, wenn Gottes Werte irgendwo missachtet werden. Dass wir sanftmütig sind. Dass wir danach dürsten und hungern nach der Gerechtigkeit Gottes. Dass wir barmherzig sind. Dass wir ein reines Herz haben. Dass wir Friedensstifter sind. Dass wir klare Werte vertreten. Auch wenn es Widerstände gibt. Das ist in uns. Das hat Christus in uns hineingelegt. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Und ich möchte heute weitergehen mit Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Das ist die Folge von dem, was wir sind. Ich lese uns aus Matthäus Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sanftmütig sein. Du lässt dein Licht leuchten. Du bist Salz. Friedensstifter sein. Dich entschuldigen. Du lässt dein Licht leuchten. Und du bist Salz. Jesus sagt, du bist ein lebendiges Beispiel der Macht und der Gnade Gottes. Jeder von uns hier. Und zwar ein so eindrucksvolles, dass die Menschen um dich herum eine Sehnsucht bekommen. Eine Sehnsucht, diesem Beispiel zu folgen. Wir sind quasi Schlüsselleute. Christen sind Schlüsselleute, die Gott gebrauchen möchte, um klare Wegweisung und Orientierung zu geben. Ihr seid das Salz. Und das Licht dieser gegenwärtigen und dunklen Erde. Und er sagt nicht, dass ihr das irgendwann einmal seid, wenn ihr alles so auf die Reihe gekriegt habt. Sondern er sagt, wir sind es jetzt, hier und jetzt. Und damit vollzieht Jesus eine Trennung zwischen der Welt und seinen Jüngern. Aber nicht so, wie wir oft denken. Wir sind die Geretteten und Heiligen, wir ziehen uns zurück von allem, wir haben mit dieser Welt nichts mehr zu schaffen und sind auf dem Berg der Verklärung irgendwo. Jesus sagt, nein, ihr seid in dieser Welt und doch seid ihr verschieden von dieser Welt. Ihr seid barmherzig, ihr seid Friedensstifter. Die Bergpredigt steht auf dieser Basis. Dass wir so verschieden von der Welt sind, wie das Licht von der Finsternis, wie Salziges vom Faden. Die Bergpredigt hat die Basis, die Voraussetzung, dass wir Christen anders sind. Anders sind als die Welt. Und diese Werte sind tatsächlich anders. Und sie ruft uns dazu auf, auch anders zu sein, wie Britta das erlebt hat. Eigentlich kein großes Ding und doch ein großes Ding. Weil in uns ist Ärger. In uns ist Zorn über sowas. In uns ist Verletzung. In uns ist, das ist ungerecht. Unverständlich oft. Warum mich? Warum motzt er mich an? Gibt tausend andere, die er anmotzen konnte. Und doch, in dir ist etwas, was dagegen geht. Es ist schon drin in dir. Es ist von Christus und seinem Geist in dich hineingelegt. Deshalb geht es in der Bergpredigt nie darum, dass etwas krampfhaft irgendwie besser werden muss, dass ich irgendwie mich selber krampfhaft verbessern muss, sondern es geht darum, das zu leben, was wir schon aus der Neugeburt in Christus sind, das freizusetzen, was Gott, was Christus in uns hineingelegt hat. Deshalb ist meine Überschrift eigentlich zu sein, was wir schon sind. Ich glaube, die Herausforderung ist nur, das zu sein, was wir eigentlich schon sind. Weil Gottes Heiliger Geist in uns, in der Wiedergeburt, der Bekehrung, uns zu neuen Menschen geschaffen hat, eben zu Friedensstiftern, zu Barmherzigen, zu Menschen, die mit dem Charakter der Seligpreisungen ausgestattet wurden, können wir sein, was wir schon sind, nämlich Salz und Licht dieser Welt. Deshalb sagt Jesus auch zu dir heute, du bist das Licht der Welt. Und gleichzeitig fordert er dich auf, dann lass dein Licht jetzt auch leuchten. Lass es leuchten vor den Menschen. Sei, was du bist. Du bist Licht, also lass dein Licht leuchten. Du bist Salz, also pass auf, dass deine Salzkraft sich nicht verliert. Wir beziehen das Licht und Salzsein oft auf die Gabe, das ist sowas wie Evangelisation. Also, dass nur so einigen wenigen Verrückten gegeben ist, die sich in Zug setzen und nach 3 Minuten den ersten bekehrt haben. Das ist nicht der Alltag. Es gibt so solche Menschen, aber wir sind das nicht. Ich bin das nicht und du bist das auch nicht. Und das müssen wir auch nicht sein. Wir sind Otto-Normal-Christen. Und wir denken oft, wir sind gar nicht gut genug dafür. Falsch. Du bist gut genug dafür. Sei, was du bist. Ein Friedensstifter. Aus dem Beispiel, was wir im Hauskreis hatten. Ich glaube, derjenige, der diese Entschuldigung ausgesprochen hat, der war sich im Moment nicht klar, welche Bedeutung das ist. Der hat was gemacht, weil sein Herz dazu bewegt hat. Aber damit bist du Salz und Licht. Ich kann dir das so zusagen. Ein Barmherziger, der einfach jemand anderen seine Schuld nicht zurechnet. Damit bist du Salz und Licht. Wie gesagt, du musst nicht erst in den Zug einsteigen und rundum dein ganzes Abteil von hier bis leer bekehrt haben. Selbst ein Verfolgter, jemand, der die klaren Werte Gottes vertritt, der ist Salz und Licht. Auch wenn wir manchmal Widerstand haben, du bist Salz und Licht. Sei, was du bist. Sei das, was du in der neuen Schöpfung in Christus bist. Nicht mehr und nicht weniger. Sei das, was im 2. Korinther so ausgedrückt wird. Du bist in Christus eine neue Kreatur. Du musst nicht sein, was du nicht bist. Du musst auch nicht krampfhaft versuchen, etwas zu werden, was du nicht bist. Sei das, was Jesus durch seinen Heiligen Geist in dich hineingelegt hat. Und fange an, das, was da hineingelegt worden ist, zu belasten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte ja vor ein paar Jahren eine blöde Operation. Richtig schwer. Und das will ich jetzt euch nicht wieder langweiligen mit der ganzen Geschichte, aber eins habe ich in dieser Sache gelernt. Ich bin aus dem Krankenhaus gekommen, die Ärzte haben mir gesagt, ihr Herz ist wieder gesund. Das glaubst du nur nicht. Du kommst da an, bist schwach und wackelig und gehst da in eine Reha und sollst da auf so einem Fahrrad sitzen und denkst, wie schaffst du das? Du hast schon überhaupt keine Idee, wie du auf das Fahrrad draufkommst. Und die sagen dir, dein Herz funktioniert wieder ganz normal. Und da ist innerlich im Kopf so eine Blockade. Ich muss mich schonen. Ich muss aufpassen. Ich darf das jetzt nicht, wenn das jetzt anfängt, schneller zu schlagen, dann geht's kaputt. Das ist so die Angst, die Panik in einem. Und ich musste lernen, das war eigentlich der Kern, um wieder gesund zu werden. Heil haben sie es gemacht, dadurch, dass es operiert war und damit war fertig. Du musst wieder lernen, das zu belasten, aufs Fahrrad zu setzen und zu strampeln und das Ding in Gang zu bringen. Das muss laufen. Und das war der Knackpunkt. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild eigentlich auch für uns Christen. Wir müssen lernen, das zu belasten, es mal auszuprobieren. Das muss mal anfangen zu pumpen, was da in dir ist. Ich glaube, das ist unser Hauptproblem. In der heutigen Zeit scheint mir, dass wir uns nicht mehr wirklich trauen, das zu belasten, was Christus uns gegeben hat. Es wirklich auszuprobieren. Es wirklich auch mal, ich sag mal, platt vor der Welt zu leben. Die dürfen doch mal sehen, dass ich mir nicht jeden Ärger anziehe. Wir denken, wir können das Licht und das Salz, das wir sind, auf der Gesellschaft heute nicht mehr zumuten. Unsere Werte können wir nicht zumuten. Die sind doch irgendwie, die lachen uns ja alle aus. Nee, fang mal an, das zu belasten. Das sind Klassewerte. 1A-Werte, die Welt wirklich verändern können. Wir trauen uns oft nicht mehr, wirklich so eine christliche Gegenkultur zu schaffen. Doch, wir sollten anfangen damit. Wir sollten das belasten, was in uns ist. John Stott, ein Bibelausleger, der schreibt einmal, wahrscheinlich ist das eine der größten Tragödien der Kirche in ihrer langen Geschichte, die konstante Tendenz, sich der bestehenden, widergöttlichen Kultur anzugleichen, anstatt eine christuszentrierte Gegenkultur zu entwickeln und zu belasten. Probier's doch mal aus, wenn du jemanden, der an dir schuldig wird, einfach mal vergibst und ihm das auch sagst. Entweder sagt er den, oder er fängt an zu fragen. Ich glaube, Letzteres passiert. Wir verlieren die Licht- und Salzkraft, nicht weil wir nicht gut genug sind. Wir verlieren die Licht- und Salzkraft, wenn wir so sein wollen wie alle anderen. Dabei verlieren wir das. Uns ist manchmal der Gott, der alle liebt und alle Unterschiede irgendwie wohl verwischt, viel bequemer. Aber das ist eine menschliche Konstruktion Gottes. So ist Gott nicht. Wenn wir wie alle anderen auch leben, ohne Profil, einfach nur angepasst, unfähig gegen den Strom zu schwimmen, dann verlieren wir nicht das, wir verlieren unsere Salz- und Leuchtkraft. Jesus sagt es sehr klar, und das finde ich einer der härtesten Verse hier drin, in Vers 13, man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Aber wir denken, die Aufgabe ist das Schwierige. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Es ist das zu belasten, was in uns ist. Jesus will so sehr, dass wir endlich leben, was wir in ihm doch schon längst sind. Es geht nicht darum, dass wir alle unsere Versagen haben. Jeder von uns hat das. Sachen nicht auf die Reihe kriegen. Fehler über Fehler machen. Dafür ist Jesus doch am Kreuz gewesen. Das hat er doch geklärt für uns. Er ist dafür gestorben und hat das auf sich genommen. Es geht darum, dass Jesus uns rettet, weil er uns unendlich liebt und unendlich davon überzeugt ist, dass wir die Besten sind, dass wir die Besten sind, seine Mission weiterzutragen. Du und ich, wir sind die besten Missionare. Nicht die in der LBM, die sind auch gut, aber wir sind es auch. Du und ich, wir sind in Gottes Augen die Besten für seine Mission. Jesus möchte, dass wir das realisieren, dass Menschen ohne ihn tatsächlich ewig verloren gehen. Und er mit uns zusammen, mit dir und mir, dagegen wirken will, dass Menschen aus dieser teuflischen Verlorenheit herausgerettet wird. Nein, er will dafür, dass wir dafür arbeiten, dass Menschen nicht verloren gehen. Und er zeigt uns, dass wir durch Anpassungen und allerlei Kompromisse in Glaubensdingen nicht effektiver werden darin, sondern unsere Salz- und Lichtkraft verlieren und damit unseren Einfluss darauf, dass Menschen zu Christus finden. Wohlgemerkt, wir sind nicht Licht und Salz, damit unsere bürgerlichen Moralvorstellungen irgendwie auf die anderen Leute projiziert werden können und respektiert werden, sondern wir sind Licht und Salz und die Stadt auf dem Berg, damit Menschen nicht ewig verloren gehen, damit ihnen ihre Wunden bewusst werden, damit sie Jesus finden und gerettet und geheilt werden. Und der kleine Beitrag von Britta oder das, was ich im ersten Beispiel gesagt habe, das sind die Schritte dahin. Dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken, Genau das ist das, was unsere Kompetenz ist. Es ist unsere Aufgabe, Menschen mit der Gegenwart Gottes zu verbinden. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Nicht darum, ob es uns besonders gut geht oder schlecht geht oder ob wir das Glauben, Verlorenheit und Hölle ist ja irgendwie ein alter Hut, da kann man nicht mehr drüber reden. Nein, es geht darum, Menschen mit der Gnade Gottes in Verbindung zu bringen, damit sie gerettet werden. Nicht mehr und nicht weniger. Salz und Licht sein bedeutet dann, unser lebendiger Glaube wird registriert, geschmeckt und gesehen. Und er zeigt auf, dass das Reich Gottes von der Welt unterschieden ist. Worin? In seinen Konsequenzen. Im Reich Gottes gehen wir zum ewigen, heilen Leben. Das zu sein, das in uns zu entwickeln, hat viel mit Heil zu tun, hat auch mit Heilung zu tun in uns. Und das ist unser Ziel, in diese geheilte Beziehung zu Gott hineinzukommen, auf immer und ewig. In der Welt stehen wir am Ende immer am ewigen Leid. Wenn Jesus uns von dieser Welt und ihren Werken unterscheiden will, dann nicht, indem er uns sagt, dass hier auf der Welt, das geht uns alle nichts mehr an, wir setzen uns in die Gemeinde und versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen, was gar nicht geht, und warten, bis der Herr uns abholt und gut ist. Nein, wenn Jesus uns auffordert, anders zu sein als die Welt, dann fordert er uns auf, in diese Welt hineinzuwirken, damit diese Welt erkennt, Gottes Reich ist nahe gekommen und die Menschen sind eingeladen, hineinzukommen. Und wir sind diejenigen, die mit ihrem Leben und Vorbild zeigen, wie es gehen kann. Dazu sind wir Salz und Licht. Dazu leben wir andere Werte und sind mit einer anderen Kraft dazu befähigt, in eurem Lied, der Heilige Geist wirkt in uns. Der Heilige Geist, der trennt uns von dieser Welt und verbindet uns mit dem Reich Gottes und seiner Kraft. Aber gleichzeitig setzt er uns in Bewegung in diese Welt. Hin zu den Menschen, von denen trennt er uns nämlich nicht. Zu versuchen, die Welt zu verbessern, ist nicht Weltlichkeit, sondern Liebe. Sich nicht die Finger schmutzig machen zu wollen, ist nicht Liebe, sondern Weltlichkeit. Jesus ruft uns auf, Salz und Licht zu sein. Salz, was ist das eigentlich? Warum Salz? Der entscheidende Vergleichspunkt scheint mir der zu sein, dass Salz zur damaligen Zeit nicht nur ein Gewürz war, sondern hauptsächlich dazu genutzt wurde, um Speisen haltbar zu machen, zu konservieren. Salz bewahrt vor Zerfall, vor Fäulnis. Es wirkt reinigend. Und damit es seine Kraft entfaltet, ist es entscheidend, dass es mit der Speise in Berührung, in Verbindung kommt. Wenn man Fleisch nimmt und richtig mit Salz einreibt, einmassiert, dann wird das haltbar, fast unendlich haltbar. Es verhindert den Verfall. Das Salz will in den Teig. In der Berufung, Salz zu sein, wenden wir uns den Menschen zu. Wir lassen uns da hineinmassieren. Wir dienen ihnen, wie Jakobus es ausdrückt, nicht nur fromm reden, sondern hingehen und dienen, mit Werken auch. Nicht die Werken, damit wir vor Gott gut dastehen, sondern damit die Menschen erkennen, wer Christus ist. Dort in den Lebenssituationen der Menschen, zu denen uns Gott sendet, da, wo Verfall sich breit macht, den Verfall lindern, die Fäulnis dieser Welt aufhalten, in den Streit dieser Welt gehen. Keine Ahnung, was uns da einfällt. Aber das vergessen wir oft. Wir sind nicht nur aufgerufen zu predigen und das Richtige zu sagen, sondern auch zu handeln. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Unsere Salzaufgabe ist letztlich, den Einfluss des Bösen zu begrenzen. Wir sind berufen, den Verfall der Menschen tatsächlich aufzuhalten und Licht in ihre Dunkelheit zu bringen. Was meint Jesus mit dem Licht? Es bedeutet, dass es den Menschen zu zeigen, wo sie das wahre, ewige Licht finden. Ja, auch zu predigen, auch das Evangelium zu verkündigen, das gehört dazu. Die Wahrheit über Gott und Jesus Christus auszubreiten. Die Schönheit Gottes und seines Sohnes weiterzutragen, davon zu schwärmen. Unsere Anbetung müsste eigentlich auf der Straße passieren, damit Menschen an uns sehen, wie cool es ist, Jesus zu lieben. Bei der Anbetung machen wir ja die Fenster auf, nicht zu. Die Güte und Liebe Gottes zu loben und zu preisen, das weckt Hoffnung. Die Hoffnung und Orientierung gibt, wohin wir vor dem endgültigen Verfall eigentlich hinfliehen können, nämlich zu Gott und zu Christus. Auch dazu sind wir berufen und befähigt. Es gab zur Zeit Jesu, als er die Bergpredigt hielt, wohl eine ganz interessante Gemeinschaft, eine Qumran-Gemeinschaft. Die heißen übersetzt eigentlich Söhne des Lichts. Jesus hat seine Bergpredigt vielleicht damaliger Zeit irgendwo in der Nähe des See Genezareths gehalten. Circa 100 Kilometer südlich fließt der Jordan ins Tote Meer. Zu seiner Zeit lebte dort am Westufer dieses Sees die Qumran-Gemeinschaft, deren, wir wissen das alle, von den Schriftrollenfund sehr bekannt wurde. Diese Schriftrollenbibliothek, als die gefunden wurde, das war eine Sensation, als die entdeckt wurde. Und diese Qumran-Gemeinschaft, das waren Mönche. Das war eine mönchische, oh, ist ein schweres Wort. Also ebenfalls solche Leute. Gemeinschaft von Essener, die sich dort von der verderbten Welt zurückgezogen hatten. Sie nannten sich Söhne des Lichts. Aber sie unternahmen nichts dazu, um ihr Licht leuchten zu lassen. Und denen ist das Licht ausgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die waren theologisch richtig klasse drauf, haben uns einen Riesenschatz an Schriften hinterlassen. Toll. Dadurch ist aber niemand gerettet worden. So war das Salz in ihrem frommen Ghetto genauso nutzlos wie die Ablagerung an den nahen Ufern des Toten Meeres. Ob Jesus wohl an die gedacht hat, als er an der Bergpredigt davon sprach? Ich weiß es nicht. Ich finde es charmant, so zu denken. Liebe Geschwister, wir sind Salz und Licht. Nicht nur theoretisch, auch nicht nur theologisch. Wir sind es praktisch, durch unser Handeln und Reden. Und diese zwei kleinen Beispiele, von denen wir heute gehört haben, und die, glaube ich, könnten wir ziemlich erweitern, das ist Salz und Licht, praktisch. Wir sind es. Und ja, das ist herausfordernd, es immer wieder zu sein. Und ja, das ist anstrengend, nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, sich nicht zurückzuziehen. Ja, und wir machen Fehler dabei, jede Menge Fehler, unendlich viele Fehler, immer mehr Fehler. Wisst ihr, wie das bei der Bundeswehr war? Ganz einfach, wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert. Ich glaube, wir denken das auch. Beim Christsein ist Fehler nicht das Problem. Wir werden nicht dadurch befördert, dass wir immer frommer werden. Wir werden befördert, wenn wir arbeiten und Fehler machen. Ja, wir werden immer wieder umkehren müssen. Und das, was Jesus in uns gelegt hat, immer wieder neu ausgraben müssen. Und ja, es kostet was. Nämlich unser Leben. Und ja, es ist das, was uns glücklich macht, was uns begeistern wird, was uns endlich zu dem macht, wer wir wirklich sind, nämlich Salz und Licht. Wir sind das Licht der Welt, aber wie gesagt, wir sind es nicht von uns aus, sondern wir sind es, weil wir zu dem gehören und dessen Namen tragen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis herumirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Weil wir im Besitz dieses Lichtes sind, weil wir das Licht des Lebens gefunden haben, sind wir Licht der Welt. Das ist die großartigste Wertschätzung unserer Person, die Jesus je machen könnte. Weißt du warum? Weil er dich zum Licht und Salz macht. Es ist quasi der Ritterschlag. Hier werden wir adlig gesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist der Ritterschlag der Jesus-Nachfolger. Die Adligsprechung derer, die von Jesus neu geboren und neu geschaffen sind. Du bist hochwohlgeboren zu Salz und Licht. Deshalb denk bitte nicht, ich kann das nicht. Ich bin es nicht wert. Aber denk auch, Adel verpflichtet. Deshalb lass uns auch unsere Verantwortung akzeptieren, die uns das Salz und das Lichtsein auferlegt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sei endlich das, was du schon bist. Amen. Ich möchte ein ganz kurzes Gebet sprechen und dann gehen wir in die Anbetungszeit. Heiliger Geist, du befähigst mich, Jesus durch mein Leben und meine Worte in richtiger Weise zu leben und zu repräsentieren. Danke für diese Bestimmung. Amen.